NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
17. Dezember 1889. Der Geburtstag des russischen Tänzers und Choreografen Václav Nijinsky.
Während ich hinter der Bühne auf Diaghilev wartete, kam dieser mit einem kleinen, mageren Jungen auf mich zu. Kennen Sie ihn nicht? Ich? Nein, wirklich nicht.
Aber es ist doch Nijinsky. Nijinsky. Ich war wie vom Donner gerührt.
Harry Graf Kessler, Schriftsteller und Freund der Künste, hat ihn auf der Bühne gesehen. Es ist noch gar nicht lange her. Václav Nijinsky, der das, was Tanz bedeutet, aufregend neu erfunden hat. Doch dann, kurz nach seinen spektakulären Auftritten, erkrankt Nijinsky schwer.
Dieses Gesicht, das so oft wie das eines Gottes geleuchtet hatte, war grau, schlaff, leer. Verständnislos blickte er mich aus großen Augen an wie ein krankes Tier. Ein Mensch, der ausbrennt. Unfassbar.
Paris, 29. Mai 1913 im Théâtre des Champs-Élysées. Eine Aufführung von Igor Strawinskys Le Sacre du Printemps, das Frühlingsopfer. Choreografiert von Václav Nijinsky. Zeugen sprechen von einem Erdbeben, einem gewaltigen Aufruhr, einer Schlacht. Die Zuschauer gespalten. Entsetzen und Begeisterung. Zwischenrufe, Schreie und Pfiffe. Für ein paar Momente fällt das Licht aus. Der allgemeine Tumult droht, die Musik zu ersticken. Die Tänzer wie im Rausch. Nijinsky ist weiß wie die Wand und bebt vor Erregung. Allein der Dirigent, Pierre Monteux, hat die Ruhe weg und führt die Musik ungerührt bis zum letzten Takt. Danach hält es niemanden mehr auf seinem Sitz. Das Publikum ist wie elektrisiert. Harry Graf Kessler hat geahnt, dass es zum Skandal kommen würde.
Etwas nie Gesehenes, Packendes, eine Art von Wildheit. Alle Form verwüstet. Eine neue Form, plötzlich, aus dem Chaos aufsteigen.
Igor Strawinsky auf den nervenzerfetzenden Abend zurückblickend.
Nijinsky ist ein genialer Künstler. Er begreift den dramatischen Charakter meiner Komposition sofort. Das ganze Ding muss von Anfang bis Ende getanzt werden.
Mit dem Tänzer und Sergei Diaghilev, dem Begründer des russischen Balletts, geht Strawinsky nach der umtosten Aufführung durchs nächtliche Paris.
Wir waren erregt, zornig, angeekelt und glücklich.
Die Kritik im Figaro am nächsten Morgen verhöhnt die Künstler, spricht vom Massacre du Printemps.
Diese Russen wissen nicht, dass Franzosen ohne weiteres anfangen zu protestieren, wenn die Dummheit ihren Tiefpunkt erreicht hat.
Alles bestens befindet dagegen Strawinsky. Und wirklich, für den Komponisten wie für den Tänzer ist mit dieser Aufführung endgültig der Weg zum Weltruhm gebahnt.
Es wird dauern, bis sich das Publikum an unsere neue Sprache gewöhnt hat. Aber ich bin mir völlig sicher, dass wir Großartiges geleistet haben.
Kunst ist nicht länger ein Vergnügen für verwöhnte Genießer. Das Virtuosentum aus dem 19. Jahrhundert hat ausgedient. Malerei und Musik, Literatur und Tanz experimentieren jetzt mit Formen, die das Ursprüngliche zum Vorbild haben. Die Künstler lösen sich vom akademischen Stil und finden heraus, wie sich Gefühle darstellen lassen. Mutig, wild, provokant. Die Malerei wagt sich vor bis zur Abstraktion. Die Musik unterläuft die Erwartungen des Publikums mit ungeahnter Wucht. Ein Jahr vor dem aufregenden Abend mit Strawinskys Frühlingsopfer beschäftigt sich Nijinsky 1912 mit einem französischen Stoff.
Als ich L'Après-Midi inszenierte, hatte ich Empfindungen wie nie vorher oder nachher in meinem Leben.
Vaclav Nijinsky studiert im Louvre antike Krüge und Trinkschalen, auf denen Satyre, Faune, Nymphen zu sehen sind. Der Nachmittag eines Faun nach einem Gedicht von Stéphane Mallarmé und der Musik von Claude Debussy inspiriert ihn.
Ich war sowohl Interpret als auch Choreograf, meine Aufregung also in zweierlei Hinsicht groß.
Er selbst ist der Faun, umgeben von Nymphen. Eine heitere, spielerische Szene. Allerdings verlangt Nijinsky extreme Körperhaltungen, wie er sie auf attischen Vasen gesehen hatte. Den Oberkörper mit angewinkelten Armen dem Publikum zugewandt. Den Kopf im Profil, die Füße in entgegengesetzte Richtung. Mit solchen Anweisungen bringt er seine Tänzerinnen zur Verzweiflung. Eine von ihnen, seine Schwester Bronislava, spricht von einer qualvollen Probenzeit.
Noch nie war ein Ballett mit solcher Genauigkeit getanzt worden. Jede Bewegung bis zu den Fingerspitzen war festgelegt.
Die Premiere im Théâtre du Châtelet wird von allen, die dabei sind, als Sensation empfunden. Nijinsky gibt dem Faun eine unschuldige Lüsternheit. Er spielt ein Naturwesen, das unbekümmert seinen Trieben folgt. Der Faun erbeutet den Schleier einer Nymphe und macht damit, was er mit ihr hätte machen wollen. In zärtlichem Verlangen legt er sich auf den Schleier und greift sich dabei mit einer unbefangenen Geste zwischen die Beine. Die Damen und Herren im Parkett verlieren spätestens in dem Moment das innere Gleichgewicht. Und wer nicht gerade in Ohnmacht fällt, der lässt seiner Empörung freien Lauf.
Ich war erstaunt, dass ein Teil des Publikums in meinen Gesten eine krankhafte Absicht zu erkennen meinte.
Scharen von Neugierigen drängen in die nachfolgenden Aufführungen. Der Faun wird zum gesellschaftlichen Muss. Eine Presseschlacht des Für und Wider heizt die Stimmung weiter an.
Wenn der Vorhang sich öffnet, durchläuft ein Schauer wohlig grausiger Erwartungen den überfüllten Saal. Hunderte Operngläser sind auf die richtige Entfernung eingestellt.
Die Kunstwelt ist begeistert. Jean Cocteau spricht von heiliger Betroffenheit. Auguste Rodin preist die Freiheit des Instinkts, der sich auf den Respekt vor der Natur begründet. Oskar Kokoschka glaubt an ein Wunder. Und Hugo von Hofmannsthal hebt die Konsequenz der Choreografie hervor.
Alles auf das Wesentliche reduziert, zusammengepresst mit unglaublicher Kraft. Wir sind hier auf dem Boden der höchsten Kunst.
Anfang 20 ist Vaclav Nijinsky, als sich sein Ruhm über die Welt verbreitet, als er und das Ballet Russe in ganz Europa und Übersee gastieren. Entdeckt und gefördert von seinem Freund und Mentor Sergei Diaghilev.
Er erschien mir als Werkzeug meines Schicksals. Ich war meiner Chance begegnet.
Diaghilev versteht sich darauf, die bedeutendsten Künstler der Zeit für seine Sache zu begeistern. Ein Impresario und Grand Seigneur mit weitreichenden Beziehungen und feinem Gespür für künstlerische Qualität. Er gründet in St. Petersburg das Ballet Russe und bringt es in den Westen. Als er Nijinsky tanzen sieht, weiß er sofort, dass er diesen Mann für sich gewinnen muss.
Durch Nijinsky fing es an, dass der Tänzer war auch ein Mensch.
John Neumeier, Ballettdirektor in Hamburg, hat eine Choreografie geschaffen, die Leben und Wirken des Tänzers würdigen.
Nicht nur, was er gemacht hat, sondern was er ausgestrahlt hat. Die exotische Kostüme und Dekoration und aufregende Musik. Und ich finde es immer noch erstaunlich, dass er wirklich der Durchbruch für das moderne, wirklich moderne Ballett gemacht hat. Ich hätte nie gedacht, dass ich ein Ballett Nijinsky machen würde. Wenn ich wirklich eine Hommage an diese große Künstler machen will, ich müsste meine Gefühle über Nijinsky ausdrücken. Bis zu der Tag, als ich anfing zu choreografieren, es war mir nicht sicher, wie ich das machen sollte. Es war mir nur sicher, dass es zwei Teile haben würde. Dass der erste Teil hauptsächlich, man könnte sagen, über seine Außenwelt, die Tatsache, dass er einen wirklich großen Star war, dass die Gesellschaft von ihm völlig fasziniert war. Der zweite Teil ist im Stil ziemlich anders. Es sind die gleichen Figuren, aber ich würde sagen, dass das Ballett geht viel mehr nach innen. Eine Landschaft seiner Seele sozusagen.
Als Sohn polnischer Eltern, beide Tänzer, wird Wacław Nijinsky 1889 in Kiew geboren. Als Neunjähriger tritt er in die Kaiserliche Ballettschule in St. Petersburg ein. Mit dem Ende der Ausbildung beginnt seine Zeit mit Sergei Diaghilev. Misia Serre, eine Dame der Pariser Gesellschaft, ist mit Diaghilev befreundet.
Seine Zuneigung zu Nijinsky war grenzenlos. Mit ihm konnte er seine ersten Erfolge feiern. Er hat ihn geformt und zum Ruhm geführt. Er betrachtete ihn als sein Werk, als sein vergöttertes Kind.
Nijinsky vertraut sich dem väterlichen Freund an und im Zusammenspiel mit anderen Künstlern ergibt sich bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs für die Kunst eine Zeit genialer Vielfalt und Erneuerung. Finanziell immer hart am Abgrund, denn Projekte, wie Diaghilev sie plant, sind schwer zu kalkulieren. Gleichwohl ein Leben auf Champagner-Niveau. Im Sommer 1915, der Krieg hat begonnen, organisiert Diaghilev eine Südamerika-Tournee für die gesamte Kompanie. Er selbst kann sich nicht entscheiden, dabei zu sein. Während der Schiffsreise begegnet Nijinsky einer jungen Ungarin, Romola. Misia Serre, die mit Diaghilev in Venedig zurückgeblieben ist, schildert, was sich aus dieser Begegnung entwickelt.
Sergei, das Telegramm in Händen, war leichenblass geworden. Die Depesche besagte, dass Nijinsky und Romola geheiratet hatten. Die Katastrophe war da. Wild vor Wut und Traurigkeit gab sich Sergei wüsten Orgien hin.
Es gibt später noch einmal eine Annäherung zwischen den beiden Freunden, aber das Wunder ihrer Zusammenarbeit, wie die Begeisterten unter den Zeitzeugen es nennen, ist vorbei. Erste Symptome der Schizophrenie bei Nijinsky. Eine Krankheit, die auch seinen Bruder befallen hat. Einer seiner Ärzte schildert, wie er seinen Patienten erlebt hat.
In ihm herrschte ein ständiger Hochdruck, etwas Übereifriges, Überbegieriges, ein Beben der Nerven.
John Neumeier sieht die Erkrankung im Zusammenhang mit dem Zeitgeschehen.
Und er war ein Mensch, der so bewegt war von der Gewalt, von den Leiden des Ersten Weltkriegs, dass es sicher mit ein Grund war, dass seine Krankheit so schnell fortgeschritten ist in dieser Zeit.
Wacław Nijinsky stirbt am 8. April 1950 in England. Begraben liegt er auf dem Montmartre-Friedhof in Paris.
Ich denke, mit meiner Aufgabe ist, dass diese wirklich große Genie der 20. Jahrhundert, Wacław Nijinsky, soll bekannt werden. Man soll nicht durch mein Ballett alles über ihn verstehen, aber mindestens neugierig werden, damit der Name und der Persönlichkeit und der Geist Nijinsky weitergeht.
Im Zeitzeichen erinnerte Monika Buschei an Wacław Nijinsky, der am 17. Dezember 1889 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info.